Willkommen in der Realität. Nach unserem Weltbild, nach dem christlichen Weltbild, denke ich, gibt es drei Realitäten oder drei Wirklichkeiten. Das eine, das ist unsere Wirklichkeit, die sichtbare Welt, dann in der unsichtbaren Welt, Gottes Wirklichkeit und Satans Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit du sollst gerade mit der Maus aus dem Ding raus, aus dem Bildschirm. Genau. Unsere Wirklichkeit, das ist für uns die realste, oder? Wenn wir sie sehen, wenn wir sie hören, wenn wir sie anlangen können, wenn wir sie schmecken können. Das ist, sag mal, das ist unsere Welt. Und Gottes Wirklichkeit, die ist, obwohl man sie nicht gesehen, total real. Und Jesus hat einmal noch gesagt, ich glaube, Thomas hat er das gesagt, er hat gesagt, hey, selig sind die, die nicht gesehen und doch glauben. Und ich weiss, dass das für uns wirklich manchmal schwierig ist. Aber wir bemühen uns, und da bin ich überzeugt, wir alle bemühen uns, Gottes Wirklichkeit so in den Alltag hineinzuziehen. Dass uns immer wieder bewusst werden lassen, Gott ist da. Und ich habe kürzlich in meinem Buch gelesen, ich habe immer so ein paar Bücher, die ich am Lesen bin. Das heisst, das zerbrochene Bild von einer Lynn Payne, wenn ich das richtig ausspreche, sie hat dann einmal im Jesaja 58 hineingelesen, das ist das Kapitel über das Fasten, oder, wo Gott sagt, ja, das ist das richtige Fasten, wenn er den Armen dient. Und sie hat dann gefunden, sie könnte Gott eigentlich auch mal fragen und sagen, Herr, was für eine Art von Fasten würdest du dir von mir wünschen? Und dann ist sie ganz überrascht gewesen von der Antwort, denn Gott hat ihr scheinbar gesagt, sei dir meiner Gegenwart den ganzen Tag lang bewusst. Dränge mich nicht in einen kleinen Teil deines Tages ab. Ich habe dich erschaffen, ich bin für dich gestorben. Halte beharrlich an mir fest, wie ich beharrlich bei dir bleibe. Und dann sagt sie nachher, hey, ich bin mir bewusst, du irgendwie habe ich da immer mein Pöpp drin. Okay. Ich habe gesagt, ich bin mir bewusst, was für eine geistliche Disziplin das von ihm mir fordert, ständig in dem Bewusstsein zu leben, im Alltag, im Bewusstsein von seiner Gegenwart. Und ich habe gesagt, es ist so wichtig, die grossartige, unsichtbare Realität und Wirklichkeit ins Auge zu fassen. Das heisst, in Gottes Gegenwart zu leben. Und dann sagt sie, und das ist unsere wichtigste geistliche Übung. Und ich persönlich, ich erlebe das wirklich auch so. Ich merke, mir würde sagen, es ist einem nicht einfach in die Wiege gelegt. Und Satans Wirklichkeit ist in der Regel genauso ungreifbar wie Gottes Wirklichkeit. Aber scheinbar unter uns Christen noch weniger real zu sein oder noch weniger in unsere Wirklichkeit hineinzuspielen, wie die von Gott. Das Gefühl, das ist wie noch weiter weg. Vielleicht ist das auch gut, wenn man nicht den ganzen Tag uns dem noch bewusst werden, dass es Find auch noch gibt. Und trotzdem, er ist eine Realität. Wir werden in zwei Wochen, wird Trude Schmid ein Zeugnis geben im Gottesdienst, ein eindrückliches Zeugnis, das alle drei Realitäten beleuchtet. Sie hat den Bericht in den Senioren schon gegeben. Und ich habe dann gefunden, hey, das ist so ein starkes Zeugnis. Ich finde es total wichtig, dass zur Ehre von Gott und zur Hoffnung für alle, dass sie das weiter erzählen. Und die Predigt für heute, das ist so wie eine Einstimmung. Es ist so wie ein roter Teppich oder wie ein Schuhlöffel oder wie ein Trailer von einem Kinofilm oder so. Ich möchte da wie mit reinnehmen und das wieder ein bisschen wecken. Wie sieht denn die Wirklichkeit von Satan aus? Ich möchte einfach einen Vers nehmen aus dem 2. Korinther 2,11. Der Paulus schreibt an Christen in Korinth Folgendes. Denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absicht und seine Ziele sind. Finde ich ganz spannend. Also scheinbar hat der Paulus und auch die Christen in Rom, die sind sich der Wirklichkeit völlig bewusst sein. Über die Realität. Sie haben Bescheid gewusst. Und ich habe mich dann gefragt, kannst du das, können wir das auch? Kann ich auch sagen, ich weiss genau Bescheid über die Absichten vom Find. Haben wir die gleiche Gewissheit in uns, die gleiche Klarheit wie in Paulus oder die Gläubigen in Korinth. Und wenn wir uns ein paar, Aussagen in der Bibel anschauen über Satans Absichten, dann kann es sein, dass wahrscheinlich das eine oder andere von euch denkt, ah ja genau, das habe ich auch schon gehört, das habe ich auch schon gelesen. Bevor ich in 2-3 Vers reingehe mit euch anschauen, zwei Sachen vorab. Das eine, das ist ganz wichtig, über das Verhältnis zwischen Gott und Satan. Satan ist kein gegen Gott. Er spielt nicht in der gleichen Liga. Er ist, ich sage jetzt, nur ein gefallener Engel. Und ich glaube, wenn wir über das reden, würden wir alle sagen, ja klar. Aber in der Bauchebene unten könnte man schon das Gefühl haben, er ist so der starke Gegner von Gott. Er ist nicht Gott. Und trotzdem ist er sehr mächtig. Wir kennen das aus der Offenbarung und aus anderen Orten. Er kann, ist als gefallener Engel, kann er auch Wunder tun. Das heisst, nicht alle Wunder, die passieren, sind einfach automatisch von Gott. Aber das ist wichtig. Er ist kein Gegengott und spielt nicht in der gleichen Liga. Und nochmal etwas vorab. Einfach zu den Fronten und Kämpfen, die wir als Christen haben. Das hat Christoph Blumhardt gebracht in einem Buch hinein. Er hat gesagt, hey, wir kämpfen gegen das vorherrschende Weltsystem. Jesus hat immer gesagt, wir sind ein Fremdkörper in dieser Welt. Wir kämpfen gegen das vorherrschende Weltsystem. Als zweites, wir kämpfen gegen den Fürsten dieser Welt und seine Heerscharen. Und als drittes, wir kämpfen gegen den Widerstand in uns selber. Und damit auch in der Kirche. Und er führt das noch ein bisschen aus. Er sagt, der christliche Mensch in seinem unüberwundenen Eigenwillen widersteht der Entwicklung des Reiches Gottes mehr als jede finstere Macht von unten. Das ist ein Wahnsinnszitat. Und manchmal hat man das Gefühl, es ist super, man kann alle Schulden Find zuschieben. Ja, der Teufel, der hat wieder und der tut und überhaupt. Oder? Und das ist auch eine Realität. Aber der Blumhardt, ich lese das noch einmal, sagt, wir kämpfen gegen den Widerstand in uns selber, dort, wo wir immer wieder am Reich Gottes widerstehen, wo wir vielleicht der Führung vom Heiligen Geist widerstehen, wo wir vielleicht Gottes Reden widerstehen. Und da bringen wir natürlich dann auch in die Gemeinschaft rein, in die Kirche rein. Also wir haben alle, vielleicht haben wir irgendwo ein bisschen unsere Widerstände. Und er sagt, der christliche Mensch in seinem unüberwundenen Eigenwillen widersteht der Entwicklung des Reiches Gottes mehr als jede finstere Macht von unten. Das ist ein heftiges Wort. Aber zurück zu Satans Absichten. Jesus hat gesagt, unter anderem, der Teufel ist ein Mörder und ein Lügner. Das ist Johannes 8,44. Er war ein Mörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt, denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge. Aber ganz klare Ansage von Jesus, oder? An einem anderen Ort sagt er, der Teufel ist ein Dieb. Also ein Mörder, Lügner, Dieb. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten. Also das sind, wenn der Paulus sagt, hey, ihr Christen in Korinth, uns ist völlig bewusst, was die Absichten von Satan sind. Das sind jetzt die Sachen. Er will Menschen umbringen, weil sie im Bild von Gott geschaffen sind. Er lügt permanent, er kann nicht anders. Wenn Jesus oder Gott der Gott von der Liebe ist, dann ist er der Gott von der Lüge in Person, personifiziert. Und das Gute ist, ich habe mir überlegt, wie lange ich das Bild so einblendet lasse. Nicht, dass die einen verschrecken. Nein. Aber was man genauso gut muss sagen, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in der Fülle haben. Er ist gekommen zum Stellen. Ich bin gekommen zum Gehen. Er ist gekommen zum Rauben. Ich bin gekommen zum Leben geben. Leben in der Fülle. Dann haben wir das Gefühl, da hat schon noch ein bisschen Luft gegeben. Also wenn ich so in mein Leben hineinschaue, denke ich mir, okay, da hat noch ein bisschen Platz von dieser Fülle. Und dann sagt er im Johannes 3,8, ich bin in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus hat ja verschiedene Aufträge gehabt, aber der Auftrag, der gefällt mir besonders gut. Und manchmal leide ich daran, ich weiss, viele von euch leiden manchmal auch mit Menschen, wo man das Gefühl hat, dass das nicht richtig greift. Dass die Zerstörung nicht wirklich sichtbar wird und dass Menschen in ihrem Elend bleiben. Und trotzdem, das ist eine Verheißung. Und genau von dem wird Ruth erzählen in ihrem Zeugnis hinein. Der Petrus, er nimmt auch einmal Stellung im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 8 bis 9. Dort sagt er zu den Briefempfängern, wo man nicht genau wissen, wer das war, sagt er, seid besonnen und seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Also genau wie die Bibel uns auffordert, in der Gegenwart Gottes zu leben, sagt er den Gläubigen, hey, sind wachsam. Und er sagt das nicht so, wie soll ich das sagen, weil es einfach eine Realität ist. Er sagt, sind wachsam, sind besonnen, euer Feind geht um wie ein brüllender Löwe. Und das Wort, das mir da besonders gefällt, ist wie. Wie, er ist nicht ein Löwe. Er geht um wie ein Löwe, hat vielleicht eine grosse Röhre, vielleicht eine grössere Röhre, wie er Macht hat. Es gibt nur einen wirklichen Löwe, und das ist Jesus, der Löwe aus dem Stamm Juda. Obwohl das auch nur ein Bild ist, nebst dem Bild vom Lamm. Also ich glaube, es ist relativ einfach zu merken, welches die Absichten, welches Ziel vom Feind sind. Was vielleicht nicht ganz so einfach ist, was sind denn seine Strategien? Wie versucht er im Leben der Menschen, in deinem Leben und in meinem Leben zum Ziel zu kommen? Was sind seine Strategien? Seine Absichten sind leicht zu durchschauen. Aber die Strategien sind uns vielleicht nicht so bekannt. Aber eins kann man sagen, die sind sicher vielfältig. Seine Art, wie er arbeitet, ist vielfältig. Und ich bin überzeugt, abhängig von der Person oder von der Gemeinde, die er will angreifen. Und logischerweise greift er alle Christen und Gemeinden an, die für ihn eine Bedrohung darstellen. Und da fragt man sich dann plötzlich, bin ich so jemand? Ist mein Glaubensleben eine Bedrohung für den Feind? Oder sagt Satan am Morgen beim Briefing, ja, den Hans könnt ihr in Ruhe lassen. Das ist für uns keine Bedrohung. Das Freine könnt ihr auch in Ruhe lassen. Die müsst ihr euch nicht kümmern. Das ist keine Bedrohung. Bist du so jemand? Bin ich so jemand? Jesus war eine Bedrohung für Satan. Und auch kein Wunder, Jesus als Schlüsselfigur der Welt und der Schöpfungsgeschichte. Und wenn wir schauen, er hat einen Frontalangriff von Satan erlebt. Wie wahrscheinlich niemand, weil einfach Jesus so wichtig war. Er ist der Dreh- und der Angelpunkt vom ganzen Universum. Und er hat bei ihm Sachen gebraucht, er hat probiert zu überreden, dass er Selbstversorgung betreibt, auch mit dem Brot, oder? Er hat gesagt, mach den Stein zu Brot. Versorg dich selber. Du bist nicht abhängig vom Vater. Befiehl den Stein, dass sie Brot werden. Und Jesus gibt dann noch zur Antwort, hey, das wirkliche Brot, auch wenn ich Stein zu Brot machen, das wirkliche Brot ist, jedes Wort, das aus dem Mund von Gott zu mir kommt, das macht mich tief innen satt, das macht meinen Geist satt. Dann hat er versucht, Jesus eine Möglichkeit zu geben, zum Eindruck zu schinden. Er hat ihn auf die höchste Zinne vom Tempel aufgetan. Und unten beim Tempel, im Vorhof und so, da sind immer viele Leute rum gewesen, am Opfern und am Betten und so. Und dann sagt er ihm, hey, spring runter. House running, Bungee Jumping, spring runter. Das ist ein mega Auftritt. Du musst dir mal die Leute vorstellen, wenn sie dich sehen, dass du dann am Boden kommst und nicht tot bist, oder? Eindruck schinden. Und das letzte Machtgier hat ihm alle Reiche gezeigt und gesagt, hey, wenn du mich anbetest, gebe ich dir die Herrschaft über alle Reiche von dieser Welt. Machtgier. Und es gibt andere Strategien, wo er sein Ziel erreichen will. Ich glaube, es ist nicht nur das Frontale, so wie bei Jesus. Satan kennt deine und meine Schwachstellen. Er kennt deine und meine Schwachstellen. Und er verführt uns mit vielleicht mit leicht zugänglichem Sex, vielleicht mit schnellem Gewinn, vielleicht mit schnellem Erfolg oder mit Ansehen oder mit irgendetwas. Etwas, was in dieser Welt als gut gilt. Es muss nicht alles negativ sein. Er schafft hinter der Kulisse. Und ich glaube, das ist das, was er wahrscheinlich bei uns Gläubigen am ehesten braucht. Dass er hinter der Kulisse schafft. Dass er unser Leben schafft, unsere Familie, ohne dass man es wirklich wahrnimmt. Weil er weiß, er kann uns nicht einfach plump übertölpeln. Er kann uns einfach nicht plump an den Karren fahren. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Er weiß, dass wir nicht so leicht zu haben sind. Und ich glaube, wenn wir keine Bedrohung für ihn darstellen, dass er uns manchmal so wie mit einem Nebel umgibt, dass er uns lähmt, dass er uns einlullt. Da kann sein der Nebel der Passivität. Zum Beispiel keine Lust, mit Gott zu reden. Keine Lust, sein Wort zu meditieren. Keine Lust, Gemeinschaft zu pflegen. Oder einen Gottesdienst zu besuchen. Keine Lust, den Auftrag zu leben. Wer kennt diese Unlustgefühl? Oder? Eigentlich wüssten wir, ich weiß nicht genau, ob das unser Gewissen ist, oder der Heilige Geist, oder die kirchliche Tradition zeigt uns, dass all diese Sachen wichtig sind. Und wie oft ertappe ich mich auch dabei, dass es anders gibt, wo mich viel, viel mehr gelustet. Und oft denke ich, das bin ich, und manchmal bin das auch ich. Es ist manchmal meine Seele, die faul ist und passiv ist. Aber ich glaube, dass der Find so Sachen auch immer verstärkt, dass er dir so, ohne dass du fast spürst, auf die Schulter klopft und sagt, ja, ja, und mach doch etwas anderes, läuft gerade eine gute Doku im Fernsehen oder Netflix oder irgendwas, dann kannst du doch spazieren, das ist auch gut. Oder der Nebel von der Lebenssorge, der Nebel von der Ablenkung, von der Zerstreuung und von der Freizeitvergnügen. Die wichtigste Frage heute, und die ich mir an mir auch selber gestellt habe, ist, was denkst du, was für eine Strategie, mit was für einer Strategie, dass der Find probiert, dich zu lähmen, dich vom Weg abzubringen, dich zu verwirren, dich von Jesus abzuziehen, dich aus der Gemeinschaft rauszulocken. Ich habe gesagt, dass seine Strategien sind vielfältig. Und ich glaube, das lohnt sich wirklich mal zu überlegen, was genau, was denkst du, wo ist der schwächste Teil in deiner Mauer? Der schwächste Teil auf deiner Brücke? Was denkst du, wo du am ehesten angreifbar bist? Ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich für uns beantworten sollten. Sonst wird das von Petrus nicht viel Sinn machen, wenn er sagt, hey, sind besonnen, sind wachsam. Der Find Gott um wie ein brüllender Löwe. Immer auf der Suche nach einem Opfer. Also, wenn das stimmt, das heisst, wenn ich mir das Bild vorstelle, er schleicht um die Menschen herum, er schleicht um die Kirche herum. So wie ein Fuchs um den Hühnerstall. Und das ist natürlich die Frage, ob du das glaubst. Ob du glaubst, dass er auch um dich, um dein Leben herumschleicht, um deine Ehe herumschleicht, um deine Familie herumschleicht, ob er um unsere Gemeinde herumschleicht. Keine Ahnung, sind wir eine Bedrohung, sind wir keine. Das möchte ich euch heute wie mitgeben. Und vielleicht nehmt ihr euch mal ein bisschen Zeit und überlegt, was denkst du, ist seine Strategie, um dich einzunehmen? Ist es vernebeln? Macht er dich reich? Macht er dich erfolgreich? Sodass du denkst, du brauchst ihn nicht mehr. Wirst zum Selbstversorger. Lass uns da einen Moment reinhalten und dann nehme ich euch mit in eine Geschichte rein. Bleibt einfach mal dran. Deine Gedanken. Okay. Ich muss ein anderes Mikro haben. Also. Wer von euch kennt noch das Büchli? Wer kennt das noch? Hey, das ist so etwas von, ich weiß auch nicht. Da, wenn ich jetzt gesagt habe, das ist irgendwie, denkst du, okay, ja genau, der Find. Und die Autorin von dem Büchli, die hat das so gut geschafft, die Wirklichkeiten und die Realität und den biblischen Befund von allem, was ich jetzt erzählt habe, in eine Geschichte hineinzupacken, wo ich gemerkt habe, das hilft einem enorm, das hilft einem viel mehr, das Ganze auch zu verstehen. Der Räuberbub Tom, er ist, lebt in einem Räuberdorf. Einmal haben sie ihn böse verprügelt und eingesperrt. Und dann hat Jesus ihn aus dem Dorf rausgeholt, also nein, ich muss sagen, der Vater, in sein Schloss. Und dort hat er einiges müssen lernen, weil er ist sich Räuberkultur gewohnt gewesen. Und jetzt ist es darum gegangen, Reich Gotteskultur zu entdecken und zu leben. Und unter anderem hat es einmal geheißen, es kommt einmal eine Zeit, in der ihr kämpfen dürft. Wir stellen eine Kampftruppe zusammen. Und da war ganz enttäuscht, dass die Mädchen dabei sind und irgendwelche Weicheier. Und dann hat ihm der Vater halt wieder müssen sagen, um was das geht. Und irgendwann ist dann auch Jesus auftaucht, der Königssohn. Und eines Tages ist es um Folgendes gegangen. Jeden Morgen, gerade nach dem Morgen, hat sich Tom mit der Kämpfertruppe getroffen. Aber nicht zum Krafttraining oder zum Exerzieren, nein. Sie hatten so viel zu erzählen gehabt, so viel zum Lachen miteinander und haben mitreissende Lieder für den König gesungen. Der Tom hat bei den Räubern nie gesungen. Es hat gar keinen Grund gehabt zum Singen. Aber da macht es wahnsinnig Spass. Und dann ist der Königssohn gekommen. Ganz fröhlich hat er eine Weile mit ihnen mitgesungen. Und wo dann alle abgehöckelt sind, hat er angefangen zu erzählen. Vom Vater, von seinem Reich und seinen Plänen. Und dann ist ein Mucksmäuschen still geworden. Der Tom hat stundenlang zuhören. Nicht nur, weil alles so spannend war und so ungeheuer wichtig. Es war auch die Stimme vom Königssohn. Die war so warm, so faszinierend, einfach unbegreiflich schön. Und jedes Wort hat seinem Herz gut getan. Eines Tages sagt der Königssohn, Tom, willst du heute mit mir rausreiten? Ich will dir etwas von der Welt zeigen. Und ob er das nicht wollte, er ist ganz rot geworden vor Eifer, steigt auf das kleine Ross rauf, das für ihn parat war, und sprengt so gut er konnte, sind er im Herrn nah zum Tor raus. Es ist gut, dass der Königssohn so hell leuchtet, denn da draussen ist es seltsam düster und trüb. Und wenn sich der Tom ganz fest an den Königssohn haltet und dicht hinter ihm reitet, kann er den Weg sehen und sogar ein bisschen etwas von der Umgebung. Außerdem hat er auch gefroren. Und er hat sich gefragt, warum ist es da so kalt? Denn die Kälte erinnert ihn auch an schlimme Augenblicke bei den Räubern und an einen Traum mit schrecklichen Ungeheuer, den er kürzlich hatte. Der Tom wollte es genau wissen und hat dann seinen Herrn gefragt, warum das da so düster und kalt ist. Und er hat ihm gesagt, hey, da will einfach jemand anderes herrschen. Du weißt, es ist der Find. Er verbreitet Dunkelheit, Angst und Kälte. Und du wirst heute einiges lernen, wie er arbeitet, aber auch, wie ich siege. Ja, sie kommen begegnet einer Frau, die einen wahnsinnig schweren Rucksack gehabt hat. Sie ächzt und stöhnt unter dieser Last. Und der Königssohn steigt vom Ross und sagt, darf ich Ihnen helfen? Ich würde Ihnen die Last gerne abnehmen. Ruht sie sich doch ein bisschen aus. Aber die Frau schüttelt den Kopf und sagt, nein, da kann man niemandem helfen. Ich muss das schon selber tragen. Das habe ich von Jugend an so gelernt. Und sie schleppt sich weiter. Und wieder hätte Tom genau es wissen. Ist er angelaufen und gesagt, ja, warum tragen Sie denn so etwas Schweres mit sich um? Was ist denn in Ihrem Rucksack? Ja, natürlich meine Sorgen. Um meinen Mann und meine Kinder. Um die Verwandten. Ums Geld und die Ernte. Gesundheit. Um die Zukunft. Und dann könnte man noch krank werden oder arbeitslos. Es ist furchtbar. Der Tom schüttelt den Kopf. Unglaublich. Warum hat die Frau sich nicht helfen? Warum will sie ihre Last selber tragen? Der Königssohn schaut ihr traurig an. Arme Frau, ich hätte ihr gern geholfen, aber wenn sie nicht will, dann kann ich im Moment nichts tun. Ein Tom ist vorgekommen, wie wenn es im Moment einfach dunkler geworden wäre. Und er hat traurig den Kopf hängen. Da sagt der Königssohn zu ihm: Tom, es ist nicht alles verloren. Willst du ihr helfen? Dann leg meinen Namen auf sie. Das kannst du machen, obwohl sie von uns davonläuft. Und dann musst du mal schauen, was passiert. So etwas hat der Tom noch nie gemacht. Aber er wollte helfen und das ausprobieren. Und er schaut ihr an und spricht einfach den Namen von Jesus über diese Frau aus in die Richtung und sieht im gleichen Augenblick, wie etwas Helles, wie eine Hand sich auf sie legt. Mach das immer wieder, wenn du an sie denkst. Irgendwann wird das Licht dann durch die dunkle Schale durchgehen, gehört er noch sein Herr freudig sagen, wo sie weitergeritten sind. Der Tom lacht. Das ist eine feine Sache. Das probiere ich jetzt öfters. Dann kommen die Kinder her, die haben sich verwirrt, suchen den Weg heim, sind hungrig und müde und die Kleinsten rufen nach ihrer Mami. Ich weiss, wo ihr hingehört. Geht mit mir, ich zeige euch den Weg, hat der Königssohn sie trösten. Und sie schauen auf, sehen die Helligkeit und schütteln den Kopf. Nein, so etwas, das gibt's doch gar nicht. Das muss eine Täuschung sein. Jedes von uns hat gelernt, dass es hier schon lange kein Licht mehr gibt. Und dass wir uns im Dunkeln zurechtfinden müssen. Dass wir uns auch nicht täuschen lassen, falls wir mal irgendwo ein Licht sehen. Weil das gibt es gar nicht. Das ist alles nur Einbildung. Und ohne Hoffnung laufen sie weiter. Der Tom ist ganz verzweifelt und schaut zu seinem Herr rauf. Und der nickt traurig und sagt: Ja, das ist schlimm, wenn die Menschen die Lüge mehr glauben als die Worte. Sie bleiben lieber im Dunkeln, als dass sie ans Licht kommen. Und wieder spürt der Bub, dass es ein bisschen dunkler geworden ist. Und als er diesen Kindern nachschaut, dreht sich so ein kleiner Pfüdi um, der hat mit seinen kurzen Beinchen den anderen nicht so gut nachmögen und bleibt stehen. Der Tom denkt sofort an das, was er vorher erlebt hat und legt ganz heimlich den Namen Jesus auf das Bubli. Und da wird es hell, wie eine Hand, die der Kleine nimmt und zu ihnen anzieht. Und tatsächlich, der Bubli lässt sich ziehen und stolpert auf sie zu. Der Königssohn hat alles lächelnd angeschaut. Er ist vom Ross gestiegen, geht dem Kleinen entgegen, fängt ihn in seine Arme auf und sagt: Komm, ich bring dich heim. Der kleine Bubli schaut mit grossen Augen ihn an, lacht und juchzt vor Freude, als er dann erst noch vor auf dem Ross durfte mitreiten. Und sie ist ganz hell geworden. Tom, bitte warte auf mich, bis ich ihn heimgebracht habe. Ich bin gerade wieder da, rief ihm sein Herr zu und sprengt davon. Wow, so cool, sagt der Tom. Wenigstens der Kleine. Und dann ist ihm die Zeit doch ein bisschen lang vorgekommen. Und überhaupt, wo es da ja so düster und ungemütlich ist, ja, vielleicht wird er sein Ross auch noch ein bisschen weiter traben und so reitet er schon mal ein Stückchen voraus. Plötzlich hört er eine Stimme und wo der Tom näher kommt, sieht er eine Gruppe von starken Männern, die unter einem Baum zusammensitzen. Sie schreien und lachen und johlen und lassen Flaschen rumgehen. Und der Tom sieht, wo sie den Tom sehen, winken sie ihn an und nennen ihn in ihre Mitte hinein. Der Tom musste an den Feuersaft denken, mit dem Träuberfett, sich manchmal Mut angetrunken haben. Und eigentlich fühlt er sich auch geehrt, dass die Männer ihn nicht wie einen kleinen Bub behandelt. Und er ist zu ihnen angesessen. Er hat ihnen Witz zugelassen und versucht mitzulachen, obwohl er sie gar nicht lustig gefunden hat. Hey, gebt dem Bub zu trinken. Der ist ja so trübsinnig. Trink das, dann kommst du in Stimmung, ruft der Mann mit dem unrasierten Gesicht neben ihm. Der Tom zögert, als er den scharfen Geruch in die Nase bekommt. Oh, bist kein Spielverderber, ruft der eine ihm zu. Und sein Nachbar, einisch ist keinisch. Na gut, er kann es ja probieren. Einen kleinen Schluck und er führt die Flasche gerade ans Maul. Da hört er hinter sich die Stimme. Tom, das brauchst du gar nicht. Du weißt doch, woher die Freude kommt. Er hat sich umgedreht und sieht seinen Herr. Schnell hat er die Flasche weitergegeben, ist aufgestanden, aufs Ross gestiegen und es ist noch mal gut gegangen. Ganz erleichtert schnauft er auf und reitet hinter dem Königssohn her. Aber das scheußliche Gröhle der Männer verfolgt ihn noch lang. Und die Erinnerung an die ekligen Gesichter mit den blutend erlaufenen Augen, wie die ihn angeglotzt haben, bös, wild, irre, einfach schrecklich. Der Tom hat es gerade gefroren. Ah, wie ist das bloß dazu gekommen? Hat er nur auf seinen Herrn gelost und gewartet, anstatt loszureiten? Ob er ihm noch böse ist, nur das nicht. Er reitet ein bisschen vor, dass er den Königssohn von vorne sehen kann und sagt: bitte bist mir nicht böse. Ist schon gut, Bub. Das war hart, gell? Und er schaut ihn gütig an. Das soll dir nicht wieder passieren. Wenn du wüsstest, wer da nach dir greifen wollte. In dieser Flasche ist wirklich Teufelszeug. Und es ist unendlich schwer, wieder davon loszukommen. Und außerdem bist du auf eine Lüge gefallen. Einig ist eben nicht keinig. Aber komm, lassen wir das. Wir haben noch einiges zu tun. Und er legt die Hand auf die Schulter von Tom und sie reiten weiter wie zwei Freunde. Nach einer Weile steigen sie an einer ärmlichen Hütte ab und durch das offene Fenster sehen wir einen Mann im Bett liegen, ganz allein, ganz schwach und krank, sodass er nicht mehr aufstehen konnte. Und mit dem Gefühl, mit letzter Kraft hält er ein schwarzes Buch in seinen zitterigen Händen und sagt immer wieder die gleichen Sätze. Tom ist vorgekommen, als würde er jemanden um Hilfe rufen. Der Königssohn klopft an die Tür und wo der alte Mann herein sagt, gehen sie rein und der Königssohn setzt sich ans Bett und sagt ganz liebevoll zu ihm, du hast mich um Hilfe gebeten, jetzt bin ich da, ich will dich heilen. Der Mann schaut ihn ganz verschrocken an. Nein, ich muss meine Krankheit ertragen, das steht da in dem Buch hinein. Die Schmerzen und Krankheit hat mir der König aufgelegt und ich muss sie ertragen, sonst kann ich nicht zu ihm kommen. Das ist sein Wille. Schaut, da steht es. Der Tom schreit auf. Schon wieder eine Lüge. Und er hat sich nicht mehr zurückhalten. So gemein ist der König gar nicht. Mach doch die Augen auf und schau, wer da sitzt. Er will dich wirklich gesund machen. Nein, seufzt der Mann, das gibt es heute nicht mehr. Leider, früher ja, da war etwas möglich gewesen. Aber das ist schon lange her. Aber der Tom lässt nicht locker und sein Herr lässt ihm sichtlich erfreut zu, wie er dem Alten erzählt, wie gut das der König ist und was mit ihm selber passiert ist und wer den Preis dafür gezahlt hat. Bub, du redest so überzeugt. So hat mir noch niemand vom König erzählt, verwundert sich der alte Mann. Und er schaut den Königssohn lang an. Fast könnte ich es glauben. Aber es lohnt sich nicht mehr. Ich bin schon so alt. Wenn du mir noch Kraft gibst, dass ich noch eine Weile durchhebe, dann bin ich schon zufrieden. Aber der Königssohn lächelt und sagt, ja, das wäre auch gut. Aber ich habe beschlossen, dass du noch ein paar Jahre sollst gesund leben. Weißt du, ich habe mit dir noch etwas Besonderes vor. Mit mir? Staunt der alte Mann. Und ein glückliches Lächeln kommt in seine Augen. Das erste seit langer, langer Zeit. Also gut, mach mich gesund, sagt er. Und er streckt dem Königssohn seine dünnen Arme entgegen, der nimmt ihn an der Hand und der fährt durch ihn wie ein Blitz und er kann sich aufrichten. Und der Tom rief, du bist ja wie neu. Tatsächlich, der alte Mann steigt aus dem Bett, macht vorsichtig ein paar Schritte, schaut sich seinen Körper an und stellt voller Verwunderung fest, dass er gesund und kräftig geworden ist. Dann schaut er auf den Königssohn und auf den Tom und fängt an zu briegen. Und alle drei briegen vor lauter Freude. Dass es das heute noch gibt, staunt der Aldi. Und dass du ausgerechnet zu mir gekommen bist, das muss ich den Nachbarn erzählen. Ja, und genau wegen dem habe ich dich geheilt. Damit du kannst weiterverzählen, was ich tun kann, stimmt der Königssohn ihm zu. Es ist in der Zwischenzeit ganz hell geworden in der Hütte. Aber wir zwei, wir müssen noch weiter. Ich habe eine Überraschung für dich, sagt er dem Tom. Und ganz begeistert reitet der Tom neben seinem Herr. Der Herr, was für ein Tag, was er alles erlebt hat, was sein Herr alles kann und dass er, der Tom, ihm dabei helfen kann. Das war ein Kapitel von 14 Kapiteln. Und ich glaube, alle die von uns, die schon Ähnliches erlebt haben, die können die Freude verstehen. Wo das entweder an sich selber erlebt haben, dass es in deinem Leben hell wird, oder erlebt haben, dass Gott dich braucht, um zu schauen, dass sie anderen Leben hell wird. Ich glaube, die Freude können wir alle nachvollziehen. Und für alle anderen hat Jesus genau das parat. Ich liebe die Geschichte. Zum Schluss nochmal 1. Petrus 5, 8, wo der Petrus sagt, hey, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer. Jesus ist Sieger. Jesus ist definitiv Sieger. Jesus ist der, ums Leben bringen. Er ist gekommen, um die Werke vom Teufel zu zerstören. Und das Verrückte und das, was uns ehrt, ist eigentlich, dass er uns dazu brauchen will. Jedes von uns, auf seine Art.